Wenn ihr wissen wollt, warum der Arzt mal Coca-Cola verschrieben hat und welche Stadt es in Georgia gibt, wo ihr auf der Straße auch Alkohol trinken dürft, also große Ausnahme in den USA, dann müsst ihr euch diesen Podcast anhören. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Mein Name ist Timo Kohlenberg und wir sind hier in den Räumen von America Unlimited, wie immer, meiner Firma. Und ich habe mir heute wieder einen total coolen Gast eingeladen, mit dem ich über Georgia reden möchte. Vorher denkt aber noch dran, uns zu abonnieren und bitte die Glocke zu klicken, damit ihr immer upgedatet wird, wenn es neue Podcasts oder Videos zum Thema Reisen gibt. Lasst uns auch gerne einen Kommentar da, wenn ihr schon mal irgendwas erlebt habt, was ihr mit uns teilen möchtet oder wenn wir irgendein bestimmtes Video machen sollen. Und jetzt freue ich mich aber auf jeden Fall auf unseren Podcast über Georgia in den USA und dazu habe ich mir die Carola eingeladen, die das schon seit vielen Jahren in Deutschland vertritt. Herzlich willkommen.
Hallo Timo, ich freue mich tierisch hier zu sein und freue mich auch über Georgia was zu erzählen. Ich muss noch dazu sagen, Georgia in den USA, Ausrufezeichen. man glaubt nicht, auf wie vielen Messen die Leute am Georgienstand landen oder umgekehrt.
Ernsthaft?
Also, ja, ernsthaft, das ist echt witzig. Wir haben jetzt zum Beispiel ein neues Logo bei Georgia, wo halt wirklich auch in dem Ganzen wirklich mega fett USA mit drin steht. Einfach, das ist wirklich glasklar ist.
Also, wir reden über Georgia in den USA, der Bundesstaat.
Der Bundesstaat,
genau. Wie lange vertrittst du das denn schon und wie oft warst du überhaupt schon da?
Also, ich habe Georgia meine allerersten Erfahrungen gemacht, mal auf einem Austauschjahr drüben. Da war ich zwar nicht in Georgia, aber ich bin mit einer Freundin dann von Charlotte, North Carolina, haben wir einen Roadtrip gemacht und da war ich das erste Mal in Savannah in Georgia und an der Küste. Und habe dann später, als ich angefangen habe, verschiedene Staaten in den USA zu vertreten, erstmal andere Staaten gemacht, habe aber mit dem Süden irgendwie immer so ein bisschen geliebäugelt, weil der Süden war immer so, boah, cool, da möchte ich unbedingt mal hin. Und ja, und habe dann das Glück gehabt, Anfang 2016 eben auch der Account Manager für Georgia zu werden. Und mache das jetzt also so gut wie 5 Jahre und war ungefähr, würde ich sagen, mindestens 1 bis 2 Mal im Jahr drüben. Also, ja, kenne mich schon ganz gut.
Das heißt, du kennst dich gut aus. Wir können uns also auch viele Insider-Tipps von dir freuen, glaube ich. Ja. Carola brennt auch immer mega für den Staat, den sie gerade repräsentiert. Von daher, glaube ich, könnt ihr euch auf einen sehr, sehr coolen Podcast freuen. Wir fangen ja immer erstmal an, darüber zu sprechen, wie komme ich überhaupt am besten hin? Und jetzt sagt nicht mit dem Flugzeug. Das ist nämlich unsere Nummer-1-Antwort, glaube ich. Also, wie ist es am besten angebunden? Wie komme ich am besten rein? Mit welchen Airlines und so weiter? Und wo liegt es?
Also, es liegt natürlich im Süden. Man kann sich eigentlich ganz gut vorstellen, Georgia ist oberhalb von Florida. Witzigerweise verbinden die meisten Leute eigentlich Florida so als einzigen Staat irgendwie, liegt im Süden, jeder weiß, wo es ist. Aber dass Georgia gleich nördlich davon ist, da ist irgendwie so eine Art Mauer in den Köpfen, ich weiß auch nicht. Aber Georgia ist wirklich genau oberhalb von Florida. Oben drüber liegen die Carolinas. Und praktisch dann im Westen von uns liegen Tennessee und auch Alabama. Ja? Und der Staat ist super erreichbar mit Delta zum Beispiel oder auch mit Lufthansa. Es gibt viele Direktflüge aus Deutschland mit den beiden Airlines. Einfach weil Delta nämlich in Atlanta das Hauptquartier hat. Also die sind da stationiert, die haben eine riesige Flotte. Ich will natürlich, dass die Leute dort aussteigen, aber es ist eigentlich immer ziemlich cool, wenn man mit Delta rüberfliegt und noch einen Anschluss hat, weil Delta hat so eine große Flotte in Atlanta, das garantiert, wenn das Flugzeug kaputt geht oder wenn irgendwas ist, also da ist man immer auf der sicheren Seite. Und Atlanta ist das Gateway eigentlich zu den Südstaaten. Das heißt, die Anbindung ist wirklich klasse. Also besser geht's nicht. Und Atlanta als Flughafen, da gibt's so ein lustiges Ding, was die Leute in den USA sagen, weil es halt wirklich auch der größte Flughafen in den USA ist. Und ich glaube immer noch weltweit. Die Chinesen kratzen so ein bisschen dran, aber ich glaube, was Passagieraufkommen angeht, sind die immer noch Nummer 1. Und die sagen, die Amerikaner sagen, ich weiß nicht, ob ich am Ende meines Lebens in den Himmel komme oder in die Hölle, aber ich weiß, ich werde definitiv in Atlanta umsteigen.
das ist ein cooles Saying, ja, das habe ich noch nicht gehört. Aber das kann ich sehr stark bestätigen, weil ich auch schon selber sehr oft in Atlanta umgestiegen bin. Und was man ja aber dazu sagen kann, trotz dessen, dass es eben ein so großer Flughafen ist und so viel Passagieraufkommen ist, geht es wunderbar. Die sind darauf eingestellt.
Super easy, die sind darauf eingestellt. In Atlanta waren ja auch 1996 die Olympischen Spiele und ich meine, ich glaube, da hat es so ein bisschen angefangen, dass die wirklich sich auf die, wie sagt man das so schön, Customers eingestellt haben. Und es ist wirklich baby einfach, sich zurechtzufinden. Was die meisten Leute nicht wissen, man braucht nicht unbedingt gleich in den Mietwagen einsteigen, sondern man kann zum Beispiel Atlanta auch super mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entdecken, weil man vom Flughafen aus in die Stadt ungefähr eine halbe Stunde braucht mit so einer Art S-Bahn, die heißt MARTA. Und da gibt es verschiedene Linien und mit der S-Bahn-Linie ist man innerhalb von einer halben Stunde wirklich downtown. Also ist richtig easy.
Ich liebe es. Du steigst schon direkt nach Atlanta ein. Ich kann gar nicht umher, jetzt direkt mit Atlanta anzufangen. Aber das ist ja auch super. Es ist das Gateway, es ist das, wo man ankommt. Reden wir doch erstmal über Atlanta. Ich glaube, wir können wahrscheinlich einen eigenen Podcast darüber füllen, wie es in Atlanta aussieht. Allerdings wollen wir jetzt mal so ein paar Highlights von dir hören. Für was steht Atlanta?
Also ich muss ehrlich sagen, in meiner ganzen Repräsentanzgeschichte mit Georgia finde ich es immer sehr schade, weil ich glaube, dass Atlanta eine der unterschätztesten Städte in den USA ist. Also es ist wirklich, es muss sich nicht verstecken vor Chicago, Seattle, vielleicht sogar New York. New York steht immer ein bisschen alleine da. Aber Atlanta fällt immer so ein bisschen hinten runter und ich habe mich lange gefragt, warum das so ist. Aber ich glaube, das ist generell so ein Georgia-Ding. Ich glaube, die hängen einfach Sachen nicht so sehr an die große Glocke. Mhm. Ja, also ich will nicht sagen, dass da nicht die hellsten Leute im Marketing arbeiten, aber die sind einfach...
Das Hannover von der USA, wollte ich gerade sagen. Das sagt man tatsächlich hier immer über Hannover, dass man so gerne dass die immer gerne unterm Radar bleiben. Mhm. Aber wenn sie dann tatsächlich, wenn du dir da mal anguckst, wer hier alles herkommt und wer so die Geschicke Deutschlands lenkt, dann ist ganz, ganz viel aus Hannover und Region tatsächlich. Ja. Ganz frisch neu, Annalena Baerbock zum Beispiel. Von daher, das ist total interessant, weil wir das gefühlt immer über uns sagen.
Das ist cool. Ja, aber das ist genau das, was Atlanta eigentlich so ein bisschen ausmacht. Also Coca-Cola kommt aus Atlanta zum Beispiel, CNN, wahnsinnig viele andere große Firmen, die so, aber wie gesagt, so ein bisschen unterm Radar bleiben. Und man hat, glaube ich, bei Atlanta auch immer so im Kopf, dass das so diese typische amerikanische Großstadt ist. Also da große Wolkenkratzer in der Mitte, außenrum so gut wie nix und dann irgendwann die Vorstädte und dann weht da irgendwie so ein bisschen der kalte Wind abends durch. Und es ist überhaupt nicht so, weil Atlanta hat nicht nur sehr viel getan, dass die Innenstadt eben seit den Olympischen Spielen super bunt und hip und cool ist. Es ist eine Stadt, die man super mit den Öffentlichen eben entdecken kann, sondern es hat sich seit ein paar Jahren jetzt zum Beispiel auch ein Projekt entwickelt, das heißt Beltline. Und da haben sie eine ehemalige Eisenbahntrasse, die rund um Downtown ging. Also Atlanta war in der Frühgeschichte schon immer eine große Eisenbahnstadt. Und einige von diesen Trassen werden jetzt als Grüngürtel renaturiert und werden sozusagen als Jogging-, Radstrecke, für Street Art und so weiter wiederbelebt. Wenn das Ding mal fertig ist, wird es einmal komplett um Downtown rumgehen und diese ganzen Viertel, die da dranhängen, die haben einen wahnsinnigen Auftrieb bekommen dadurch, weil halt auch die Häuserpreise steigen, die Leute wollen zurück in die Stadt. Wahnsinnig coole Architektur und Häuser, die dann entlang von diesen Vierteln eben entstehen. Und man kann sich eben in Atlanta auch super zu Fuß mit dem Rad oder eben mit der Straßenbahn bewegen. Hm. Und also ich finde Atlanta einfach deswegen so cool, weil es so vielfältig ist und weil es sehr jung und hip ist. Also die Hip-Hop-Szene hat eine riesige Base in Atlanta auf jeden Fall. Aber auch die Kunstszene ist total ausgeprägt. Ich werde jetzt nicht die ganzen Museen aufzählen, weil das ist ein bisschen boring. Aber mein Tipp ist auf jeden Fall...
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, also finde ich ganz cool, ist ein neues Projekt. Es gibt inzwischen 14 davon in der ganzen Stadt. Und zwar sind das zum Beispiel Tiny Doors. Mhm. Also da hat sich eine Künstlerin überlegt, dass sie in den Vierteln irgendwo an Häuserwänden, an Brücken oder an Bäumen kleine Türen versteckt. Ja? Und die gestaltet, bunt anmalt. Ist ein Riesending inzwischen und man kann sozusagen dann öfter mal eine finden oder auch nicht. Also es ist so ein bisschen wie so ein Versteckspiel. Aber das ist ein Zeichen davon. Oder dass halt wirklich auch viele von diesen Restaurants, so Pop-Up-Stores und Pop-Up-Restaurants, die entstehen in diesen Vierteln. Ich glaube, die meisten Leute, die nach Atlanta kommen, es gibt bestimmte Sachen, die man machen muss. Ja, also man muss in die World of Coca-Cola.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das nimmst du, sagst du jetzt. Weil das ist ja, natürlich steht Atlanta wie keine andere Stadt für Coca-Cola.
Ja. Ja, und man sollte das auch unbedingt machen. Ich will dazu sagen, das ist natürlich ein riesen Tohuwabohu. Coca-Cola ist nicht umsonst die bekannteste Marke der Welt. Also die wissen, was sie machen. Ne? Mhm. Und dieses Museum ist auch total cool, wenn man da reingeht. Das ist direkt in der Mitte von der Innenstadt am Centennial Olympic Park. Und dann kommt man rein und dann wird man praktisch in einer Gruppe durch die Geschichte geführt. Dann muss man sich einen Film anschauen. Keiner, der diesen Film sieht, geht da trockenen Auges raus, weil diese Marketing-Leute, das können sie einfach. Also du heulst. Du heulst wirklich, wenn du aus diesem Film rauskommst.
Ja.
Und dann gibt's natürlich die ganze Geschichte, die man da entdecken kann von der berühmtesten Limo der Welt. Aber das Coolste ist eigentlich hinten dann, wo man sich durch über 120 verschiedene Limonaden auf der Welt probieren kann. Also das ist richtig genial. Ja, da merkt man echt mal, wie komisch die Geschmäcker teilweise in Afrika oder in Südamerika sind, ne? Oder wie anders halt einfach, ne? Weil es da Marken gibt, die man noch nie gehört hat. Ne?
Mega cool. Also ich weiß, ich war selber ja mal da. Damals ist es schon relativ lange her, war ich noch ein Kind, aber ich weiß, dass ich, das ist immer noch so eins dieser Erlebnisse, was mir mega im Kopf geblieben ist, weil das, man sieht diese Flaschen da rumfahren, wie die abgefüllt werden und so weiter. Das ist schon irgendwie mega, mega beeindruckend. Und das ist halt einfach, das ist die Geburtsstadt von Coca-Cola, ne? Und deshalb, um das nochmal dazu zu sagen, deshalb ist da eben dieses Museum und das ist schon Wahnsinn.
Genau. Eine Apotheke hat es erfunden, nach dem Bürgerkrieg sozusagen, und der wollte eigentlich die Leiden der verletzten Soldaten lindern. Und es wurde ganz lange eigentlich nur als Medizin verkauft. Und später erst ist es sozusagen dann marketingtechnisch vermarktet worden.
Also merkt euch, wenn ihr Coca-Cola trinkt, könnt ihr in Zukunft behaupten, ihr nehmt nur Medizin.
Medizin. Genau. Richtig. Ansonsten, also Coca-Cola ist natürlich ein Muss. Ich würde auch den Leuten empfehlen, immer verschiedene Tage in Atlanta zu bleiben und einfach zu sagen, okay, einen Tag mache ich mal wirklich die wichtigsten Museen. Und diese liegen wirklich alle in Laufweite, gleich downtown. Auch das Georgia Aquarium ist das größte der westlichen Hemisphäre, also über 100 verschiedene Fischarten. Es gibt so einen riesigen Tank, wo man unten durchgeht durch so Plexiglasscheiben, wo dann oben drüber die Walhaie und die Mantarochen schwimmen. Also ist richtig beeindruckend. Die machen auch wahnsinnig viel für Umweltschutz und forschen, wie man die Meere irgendwie retten kann und so weiter. Also das ist jetzt nicht nur ein Aquarium, es ist wirklich ein geniales Aquarium. Und es gibt ganz viele andere Stätten, die man besuchen sollte, unter anderem natürlich auch Martin Luther King. Also das ist der berühmteste Sohn der Stadt. Und es gibt praktisch in dem Viertel, wo er aufgewachsen ist, die Ebenezer Baptist Church, wo er auch selber und sein Vater übrigens auch dort gepredigt haben. Da kriegt man wirklich so ein bisschen Gänsehaut, weil das sehr hautnah ist. Das King Center, wo er begraben ist, ist gleich nebenan, wo die ewige Flamme brennt. Und da kommt man zum Beispiel super mit der Straßenbahn hin. Also es gibt in Atlanta eine Straßenbahn. Zahlt man $1, setzt sich rein, fährt einmal rundherum und steigt dann eben dort aus. Also auch ganz normales Public Transport sozusagen. Das ist natürlich eine Sache. Es gibt auch ein Museum, was mir echt besonders am Herzen liegt. Das ist das Center for Civil and Human Rights. Da geht es auch um die Bürgerrechtsgeschichte und um Martin Luther King. Aber es geht zum Beispiel auch um Frauenrechte, Menschenrechte weltweit. Das ist recht neu und deswegen auch ganz cool gemacht. Und da gibt es eine Sache zum Beispiel. Da setzt man sich an den Tresen und kriegt so Kopfhörer auf. Und hört dann sozusagen durch die Kopfhörer durch die Beschimpfungen, die die Bürgerrechtsaktivisten erleben mussten, wenn sie zum Beispiel das Woolworth-Gebäude eben betreten haben oder eben in ein Restaurant gegangen sind und protestiert haben, dass da auch Schwarze bedient werden sollen. Und man hört sich, das ist wie so ein Test irgendwie. Und du kommst da raus, du setzt diese Kopfhörer ab und denkst dir, kannst dich wirklich mal so richtig reinversetzen, wie das war und wie krass das eigentlich ist. Ja,
ja, Wahnsinn. Ja, also das muss man auch einfach sagen, das können die Amerikaner unheimlich gut, Museen irgendwie erlebbar machen, ne? Ja. Und einem irgendwie so ein Gefühl geben, dass es wirklich emotional ist und man nicht irgendwie immer nur hinter einer Glasscheibe irgendwas ausgestellt sieht. Also ganz, ganz anders. Und man muss halt sagen, viele Museen sind umsonst oder eben relativ günstig. Zumindest zu machen im Vergleich zu Deutschland. Mhm. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil einfach, ne? Dass man auch viele einfach unterbringen kann im Tag. Ja. Genau. Jetzt können wir nicht über Atlanta sprechen, aber mehr oder weniger oder generell über Georgia, ohne nicht auch über Filme zu sprechen, richtig? Ja. Weil einfach sehr, sehr viele Filme auch in Georgia gedreht wurden, richtig?
Das stimmt, ja. Das ist so ein Ding, was man über Georgia eigentlich nur so ein bisschen unter der Hand weiß. Sie werden immer berühmter und wenn man sich einige Filme, die so laufen, mal wirklich bis zum Ende anschauen könnte.
Ist mir schon ganz oft aufgefallen.
Im Fernsehen nicht irgendwie abgeschnitten werden, dann sieht man ganz zum Schluss so die Georgia Peach. Also wir sind ja auch der Peach State, also der Pfirsichstaat. Und das ist so das Logo. Und jeder Film, der in Georgia produziert wird und der diese Peach im Abspann noch mit reinnimmt, der kriegt nochmal ein bisschen Tax Reduction sozusagen. Also die müssen nochmal weniger Steuern zahlen. Und das ist eine Sache, die interessanterweise schon in den 70er Jahren von Jimmy Carter, übrigens auch ein sehr berühmter Sohn des Staates, ins Leben gerufen wurde. Das fing damals an, dass die gemerkt haben, hey, Georgia hat einfach so viele verschiedene Landschaften, die toll sind, um hier Filme zu drehen. Und wie können wir die Leute hier mehr hinkriegen, dass mehr Filme gedreht werden? Und deswegen haben die als einer der ersten Staaten so ein Tax Reduction Programm ins Leben gerufen. Und das Ganze war dann irgendwann mal ein bisschen eingeschlafen, ist dann aber in den 2000er Jahren wirklich wieder durch die Decke gegangen. Und es gab, glaube ich, 2018 über 470 Produktionen im Staat von Filmen und vor allem auch Serien. Also The Walking Dead wird zum Beispiel in Georgia gedreht, Ozark, ganz viele Vampire Diaries kennen vielleicht auch ganz viele. Aber halt auch riesige Blockbuster, diese ganzen, wie heißen die, Avengers, diese ganzen Avengers. Filme, genau, aber auch The
also
Blind Side,
Marvel,
genau, Marvel hat auch ein Riesenstudio dort.
Ja.
Und man kann in Atlanta sehr cool Movie-Touren machen, wo es wirklich zu den bestimmten Schauplätzen geht. Eines meiner Lieblingshotels in Atlanta ist zum Beispiel auch The Marriott Marquis. Und ich weiß nicht, ob man sich erinnert, aber in den Hunger Games Filmen, wie heißen die auf Deutsch?
Hunger Games, oder?
Hunger Games.
Die heißen auch auf Deutsch so.
Ja, doch, Hungerspiele, ja.
Ja.
Da gibt es eben die Szene, wo sie mit dem Fahrstuhl hoch und runter fahren. Und das wurde eben im Marriott Marquis gedreht, unter anderem auch Flight, der Film mit Denzel Washington und noch ganz viele andere, weil das eben so eine beeindruckende Kulisse ist.
Wahnsinn, Mega, mega cool. Gibt es noch irgendwas, worüber wir in Atlanta sprechen müssen, bevor wir, also ja klar, aber wir müssen ja auch irgendwann über den Start sprechen, wir über andere Themen sprechen, wo du sagen wirst, aber das müssen wir auf jeden Fall in Atlanta noch gemacht haben.
Also in Atlanta muss man unbedingt, ich wollte gerade noch sagen, diese Beltline, das kann man super verbinden, wenn man zum Beispiel mit der Straßenbahn zu den Martin Luther King Sites fährt. Und dann von dort aus auf der Beltline spazieren geht, ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann kommt man vorbei an Street Art und joggenden Atlantans und so weiter, kommt man dann an den Ponce City Market. Das ist auch ein recht neueres Projekt, aber das ist ein uraltes Backsteingebäude. Ich glaube, das größte Backsteingebäude im Süden. Und da haben sie einen riesen Foodmarkt, tolle Geschäfte reingemacht. Es gibt so einen kleinen Vergnügungspark auf dem Dach. Das würde ich wirklich allen empfehlen. Das ist sehr modern, hip. Es gibt keine großen Ketten, sondern wirklich ganz viel so einheimische Sachen, die man dort kaufen kann oder anschauen kann. Und man hat von dem Dach, von dem Ponce City Market, hat man einen grandiosen Ausblick auf die Skyline von Atlanta. Weil ich finde es immer so witzig, wenn die Leute mich fragen, wo kann man in Atlanta mal auf die Hochhäuser drauf? Naja, das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, wo kann ich in Paris auf dem Eiffel Tower? Ja, dummerweise sehe ich dann aber den Eiffel Tower nicht mehr.
Ja,
Deswegen würde ich jedem empfehlen, im Ponce City Market Supermarket praktisch dann wirklich mal aufs Dach hochzugehen und vielleicht sogar abends beim Sonnenuntergang oder so. Es ist richtig, richtig cool.
Ja. Sehr cool. Dann vielen Dank für deine ganzen Insights über Atlanta. Wenn wir jetzt mal rausfahren, also wir sprechen auch erstmal vielleicht das vorab. Du hast eben gesagt, Mietwagen kann man dann eben auch später übernehmen, wenn man in Atlanta sozusagen durch ist. Mhm. Würdest du die Rundreise eher mit dem Pkw oder mit dem Wohnmobil machen?
Ich würde sie wahrscheinlich eher mit dem Pkw machen. Einfach deswegen, weil es kommt auch ein bisschen auf die Reisezeit an. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Aber Georgia hat ein subtropisches Klima. Das heißt, wird im Sommer richtig heiß. Wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin, und ich war selber schon mit dem Wohnmobil unterwegs, finde ich es nicht so doll, jetzt wirklich in der Hitze auch in diesem Wohnmobil zu sein, weil Kühlung ist halt immer so eine Geschichte. Ne? Ja. Deswegen finde ich, dass Georgia eher mit dem Auto machbar ist. Und vor allem, das ist ja auch das Ding, Georgia ist ein Staat, wo man sehr viel in kurzer Zeit sehen kann und sehr viel verschiedene Sachen. Und im Wohnmobil finde ich immer praktischer, wenn man auch mal längere Strecken fährt, weil dann hat man sozusagen seinen ganzen Hausstand mit dabei. Und in Georgia ist das Längste, was man zwischendrin mal fahren müsste, theoretisch, ungefähr 4 bis 5 Stunden. Also längere Strecken braucht man da nicht fahren. Meistens sogar weniger, weil von Atlanta nach Savannah rüber an die Küste zum Beispiel sind es nur 4 Stunden. Übrigens auch von Savannah nach Florida, nach Orlando runter sind es auch nur 4 Stunden. Mhm. Ja. Also man sieht, das liegt alles recht nah beieinander. Und deswegen würde ich es eher mit dem Auto machen. Und meine beste Reisezeit im Endeffekt, wenn ich den Tipp geben kann, wäre jetzt wirklich früher oder halt Herbst. Mhm. Also Sommer ist auch okay. Aber
kann man tatsächlich so ein bisschen vergleichen mit Florida? Ja. Ne? Die Leute, die sagen, ich mag dieses feuchte Klima sozusagen gerne, die können auch im Sommer fliegen, aber alle anderen sollten sich vielleicht eher so an diese Randzeiten bewegen sozusagen.
Ne? Und die Randzeiten, die fangen halt auch schon echt früh an. Also das geht auch schon Ende Februar, März. Also da fängt auch schon alles an zu blühen in Georgia. Es ist traumhaft schön. Und ich finde es auch richtig genial, zum Beispiel mal zu sagen, hey, wir machen das mal im November, weil da ist da drüben dann auch schon alles für Weihnachten dekoriert und das ist halt einfach dieser Kontrast von, hey, ich gehe heute an den Strand und heute Abend habe ich in meinem süßen kleinen B&B dann den mega Weihnachtsbaum stehen. Ne? Ja, also cool. Das ist schon echt eine witzige Sache.
Wir switchen einmal zurück zum Thema, wir haben gesagt, wir waren jetzt bei Atlanta. Wo würdest du jetzt als nächstes hinfahren auf deiner Tour?
Also ich würde wahrscheinlich einen Abstecher in die Berge machen, weil die sind nur ungefähr 1 bis 1,5 Stunden Fahrzeit von Atlanta aus. Und dann würde ich so einen kleinen Schlenker über die Appalachen machen und würde sagen, okay, ich schaue mir da zum Beispiel noch ein paar Wasserfälle an, gehe ein bisschen wandern. Es fängt wirklich oberhalb von Atlanta ganz schnell an, dass sich die Landschaft komplett ändert. Und wir sind mitten eigentlich, wenn man weiterfährt, dann in den Blue Ridge Mountains drin. Die höchste Erhebung ist da um die 1500 Meter, aber gerade wenn man es im Herbst macht, traumhaft schön. Also wirklich Laubfärbung, toll. Mhm. Ja. Und es ist halt einfach so ein bisschen so eine Art Cowboy-Feeling. Und ich finde, das macht auch Georgia aus, dass du halt in kurzen Strecken so viel unterschiedliche Sachen sehen und erleben kannst. Es ist so ein bisschen der gesamte Süden in einem Staat fast schon. Ja. Und deswegen würde ich in die Berge fahren und würde von Atlanta aus zum Beispiel in Cartersville halt machen. Das ist eine ganz süße kleine Stadt und da gibt es ein Museum. Das ist der Hammer. Also eigentlich müsste jeder USA-Fan müsste da eigentlich mal hin. Das ist die größte Western-Art-Sammlung in Amerika. Und das kennt eigentlich fast niemand. Das ist... hat ein Privatmann in Verbindung mit Smithsonian, glaube ich, sogar aufgezogen. Und da gibt es also Statuen, Bilder, Kunstwerke aller Art über den Westen, den amerikanischen Westen, natürlich die Cowboy-Kultur. Aber was die auch haben, ist eine Präsidentengalerie. Und jeder Präsident der USA ist dort verewigt mit einem Bild, einem handschriftlichen Dokument und, coolste Sache, Fun Facts. Also zu jedem US-Präsidenten.
Das stelle ich mir mega lustig vor.
Ja, das ist auch total geil, weil dann siehst du da Ja, der, ach krass, also manche Sachen weiß man ja. Also ich glaube, dass Teddy Roosevelt irgendwie jetzt am selben Tag irgendwie seine Frau und seine Mutter verloren hat oder irgendwie so, ne? Solche Geschichten. Aber ganz viele andere total skurrile Fakten über diese Präsidenten, die man nie wusste. Also,
voll interessant. Wie hieß das Museum nochmal?
The Booth Western Art Museum.
The Booth Western Art Museum.
Also in das Cartersville. In Cartersville,
ja. Genau. Ja. Das heißt, da würdest du auf jeden Fall stoppen und das empfehlen.
Ja.
Wo fahren wir weiterhin?
Zum Beispiel an die Amicalola Falls. Die liegen auch in den Bergen, sind, glaube ich, auch die höchsten Wasserfälle da. Aber das sind so Kaskadenwasserfälle. Also da steht man halt nicht davor und kann es in einem Blick fangen, sozusagen ein Foto machen. Aber es geht so ein Pfad an den Wasserfällen entlang, 600 Stufen. Man kann sie von unten anschauen oder halt von oben drauf gucken, sozusagen. Und oben an den Wasserfällen gibt es eine Lodge und da würde ich auch unbedingt Stopp machen, weil der Ausblick auf die Wälder und auf die, ja, auch auf die Wasserfälle natürlich ist wahnsinnig schön. Das würde ich machen und einfach so ein paar kleinere Sachen mitnehmen da oben. Es gibt ganz viele so kleine Örtchen, Dahlonega zum Beispiel, wo der erste Goldrausch stattgefunden hat in Georgia und da kann man zum Beispiel auch Gold waschen gehen. Und da gibt es eine Goldmine. Also ich war schon in einigen. Ich fand die total beeindruckend, weil das sind kleine Gruppen. Man muss auch nicht vorreservieren irgendwas. Ist auch nicht teuer. Das ist eigentlich wie vieles in Georgia, was wirklich noch ein richtig cooles Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und dann ist man da unten drin und dann wird einem halt erklärt, wie die damals Gold abgebaut haben. Mhm. Und irgendwann macht der Typ einfach mal das Licht aus. Und dann stehst du da komplett im Dunkeln und denkst dir nur so, ja, sehr gut. So. Ja. Und wenn du rauskommst aus dieser Mine, kannst du halt, ist auch super für Familien, kannst du selber Gold waschen und kriegst dann wirklich jedes Mal, du findest auch definitiv ein bisschen Gold. Also das sind dann so ganz kleine Teilchen, die du dann in so einem Gefäßchen mitbekommst. Aber die Atmosphäre ist einfach sehr relaxed und ist jetzt nicht irgendwie überlaufen da oben oder so. Es ist richtig nett.
Ja. Cool. Klingt mega interessant. Ich folge dir so ein bisschen weiter durch den Start einfach, würde ich sagen.
Okay.
Dann, genau.
Also ich würde natürlich, eines meiner Herzensdinge ist an der Küste. Das heißt, wenn man jetzt von den Bergen aus zum Beispiel ein bisschen runterfährt und dann nach Savannah rüberfährt, absolutes Muss ist ja, Savannah und die Küste, würde ich sagen. Und wir fahren dann praktisch einmal an der Küste runter und praktisch durch den Staat wieder zurück. Man kann es natürlich auch umgekehrt machen. Man kann auch durch den Staat praktisch von unten rum an die Küste fahren. Geht auch. Ich mache es jetzt mal umgekehrt. Ich mache mal mit Savannah weiter, einfach weil ich gerade so im Redefluss bin.
Ich wollte gerade sagen, du bist so drin. Du überzeugst uns hier so von Georgia. Ja. Und Savannah ist natürlich auch ein absolutes Highlight. Das muss man auch einfach nochmal sagen. Direkt an der Küste. Und du warst ja eben schon kurz da als Abstecher von Atlanta.
Ja.
Wir haben gehört, 4 Stunden ist es von Atlanta. Okay. Savannah,
genau. Was ich immer so ein bisschen traurig finde, ist ganz viele Leute, die an der Küste langfahren, die machen dann vielleicht so eine Ostküstentour und sehen dann auf der Karte, ja, ich habe hier Charleston, das ungefähr eine Stunde nördlich von Savannah liegt und dann habe ich hier Savannah. Ach, das sind beides Kolonialstädte. Ja, dann lass mal halt eine links liegen. Unbedingt beide anschauen, weil beide so komplett verschieden sind. Und mein Herz für Savannah schlägt so ähnlich wie bei Atlanta. Ich finde Savannah 1733 gegründet, also eines der ältesten Städte in den USA, hat noch einen komplett historischen Kern, der wirklich auch erhalten ist in all seiner Pracht und Schönheit. Und Savannah ist so eine Gartenstadt. Also wenn man ankommt, sollte man auf jeden Fall 2 Übernachtungen in Savannah einplanen. Und wenn man ankommt, sollte man erstmal so eine Trolley-Tour machen. Das sind so offene kleine Busse, auch so Hop-on, Hop-off. Und da wird einem erstmal so ein bisschen alles von der Stadt, so der erste Überblick gezeigt. Mhm. Und dann kann man praktisch aussteigen, wo man möchte. Aber man sollte die Stadt auch unbedingt zu Fuß entdecken. Und Savannah hat wirklich, was Architekturfans angeht, was Geschichtsfans angeht, das ist ein Muss. Also, weil es so viele verschiedene Häuser aus so vielen verschiedenen Epochen sind und die alle noch so erhalten sind. Auf der anderen Seite aber ist es jetzt kein Museum, wo man einfach nur durchläuft und sich denkt, ja, nette alte Häuser. Savannah hat mitten in der Stadt das SCAD, das ist eines landesweit bekannt, glaube ich, das College für Design und Art. Und das heißt, Savannah ist bevölkert von hippen, jungen Studenten. Ja? Mhm. Und die bringen halt sehr viel Vibe rein. Das heißt, es ist halt so, dass man in diesen alten Häusern ganz coole Stores hat oder total hippe, moderne Restaurants oder Bars und Kneipen. Und das alles, diese Mischung macht es einfach aus. Ja? Also das ist halt nicht nur, es ist eine schöne alte Stadt, sondern es hat halt wahnsinnig viel Vibe.
Ja. Voll cool. Savannah ist ja auch, spiegelt ja, finde ich, für mich immer auch so ein bisschen diesen Südstaaten-Flair sehr stark wieder. Ne? Mal uns doch mal so ein bisschen so ein Bild, wie Savannah aussieht.
Ja, also wenn du da durchläufst, hast du halt diese Häuser, was ich erwähnt habe, aber du hast insgesamt 22 Plätze. Und um diese Plätze rum, da steht in der Mitte halt immer ein Brunnen oder eine Statue. Die sind alle gesäumt von so uralten Eichenbäumen mit so knorrigen Ästen, die dann praktisch fast bis zum Boden runterhängen. Ja. Und da hängt dann auch dieses spanische Moos dran, was man eben kennt. Und außenrum sind dann eben diese Villen in allen Bonbonfarben. Und ja, wenn man da durchläuft, das ist fast schon magisch. Also ich finde wirklich, es ist ein magisches Gefühl,
ja, da durchzulaufen. Absolut, absolut. Machen wir weiter. Worüber müssen wir noch sprechen? Über welchen Ort in Georgia, den du unbedingt noch loswerden musst?
Also ich würde dann von Savannah aus, würde ich runterfahren an die Küste. Und zwar, das ist gar nicht weit, das sind ungefähr 160 Kilometer, ist die gesamte Küstenlinie von Georgia. Mhm. Und man fährt dann ungefähr anderthalb, zwei Stunden durch so ganz süße kleine Städtchen und so Marschland. Und dann kommt man an die Golden Isles. Und die Golden Isles sind vorgelagerte Sandbankinseln. Es gibt fünf, allerdings sind zwei davon eher recht klein. Und man kann auf alle von diesen Inseln, außer eine, kann man mit dem Auto drauffahren. Und die bekannteste ist vielleicht Jekyll Island. Mhm. Jekyll Island ist in den 1800 irgendwas Jahren, war das der Spot, wo sich die ganzen Tycoone und Millionäre in den USA ihr Refugium gebaut haben. Also Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, wie die alle hießen, diese riesigen Stahlmagnate aus dem Norden, die haben dort sozusagen sich ihr süßes Leben gemacht und haben dort einen Club aufgemacht, einen Golfclub, was sonst, ne? Und haben dieses Inselchen sozusagen bevölkert. Und heute ist es aber natürlich nicht gehört wieder dem Staat, also nicht mehr den Millionären. Und es ist aber noch genauso traumhaft schön. Alle diese Inseln haben wunderschöne Strände. Es gibt keine Hochhäuser, wie jetzt zum Beispiel sonst an der Küste. Also alles ist so maximal zwei, drei Stories high. Und viel auch diese kleinen Holzhäuser, bunt angemalt, so Pastellfarben. Die Strände sind eigentlich alle öffentlich zugänglich und du hast diese unglaublichen Eichenwälder. Also das sind immer grüne Eichenwälder, wo eben dieses spanische Moos runterhängt, mit so durchzogen von so Wegen, wo man ganz tolle Fahrradtouren machen kann. Es gibt ganz viel Fresh Seafood, aber über Essen müssen wir eh noch reden.
Ich wollte gerade sagen.
Also das ist ein extra Punkt, glaube ich.
Reden wir doch mal über Essen. Was muss man, nicht, dass wir da gar nicht mehr dazu kommen, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben ja hier schon viele Südstaaten-Podcasts gemacht, ne? Also generell Südstaaten hatten wir, Alabama hatten wir zum Beispiel. Und wenn ich mir eins im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass die Leute immer über das Essen gesprochen haben. Und zwar die ganze Zeit. Und gefühlt hatten wir gesagt, ja, wir reden nur über das Essen die ganze Zeit. Hier sind deine 2 Minuten Essen in Georgia.
Meine 2 Minuten, das schaffe ich nicht.
Ja.
es ist, Essen ist überall gut in Georgia. Das muss man einfach so sagen. Also ich finde auch noch mal kurz zurück zu Savannah. Da ist mein absolutes Lieblingsrestaurant. Das heißt The Pink House. Das ist ein altes Haus, wo man unbedingt essen sollte, wenn man dort ist, weil man kriegt, wenn man reserviert, kriegt man zwar einen Tisch sozusagen zugewiesen. Wenn man aber dann mal aufs Klo geht, dann muss man sich durch ungefähr 5 oder 6 verschiedene historisch eingerichtete Räume durchkämpfen sozusagen, bis man dann mal auf der Toilette ist. Und blöderweise,
ist also nicht gut, wenn es dringend ist.
Wenn es dringend ist, ist es nicht gut, weil man einfach nur so, oh, ist das schön hier, boah, ist das genial, ne?
Ja,
und dann
ja,
da brauchst du halt einfach deine Zeit. Und die haben wirklich richtig gute Südstaatenküche. Mein Lieblingsgericht da unten, klar, Barbecue, komme ich aber gleich noch drauf. Aber eigentlich sind es dieses frische Seafood. Ja? Also Georgia rühmt sich, einige der süßesten Shrimps in den USA hervorzubringen, sozusagen, weil die gleich vor der Küste gefischt werden. Also Shrimps und Grits. Mhm. wo ich weiß, dass viele Leute sagen, boah, Grits, ja, das ist so eine Art Maispolenta, ja, und ganz viele Leute mögen das nicht. Ich war auch skeptisch, aber so wie die das machen mit Knoblauch und Butter und dann diese Shrimps mit Gemüse drauf, das hat schon was, ja, also ja, so richtig lecker. Fisch natürlich, Barbecue, aber ansonsten gibt es auch einige Restaurants, wo man sehr gut hingehen kann. In Savannah zum Beispiel Mrs. Wilkes, da war auch schon Obama. Die haben nur mittags auf, du kannst nicht reservieren. Das ist so eine Art Boarding House, also das gibt es schon über 100 Jahre. Und dann stellst du dich praktisch in die Schlange an. Und dann, wenn du drankommst, wirst du an einen Tisch geführt. Da sitzt du dann mit, keine Ahnung, 10 anderen Leuten, die du vorher nicht kennst. Und du zahlst einen Festpreis. Kannst auch nicht mit Kreditkarte zahlen. Ist wirklich nur Bares, ist Bares. Und dann wird dir da dieses typische Südstaaten-Mahl kredenzt. Also Backhähnchen, Okra-Schoten, alle guten Sachen, die dann noch so dazugehören. Bohnen und Nachtisch natürlich auch. Und da isst du dann halt mit fremden Leuten. Und das finde ich immer so eine richtig geniale Geschichte, weil du dann halt auch mal merkst, woher kommen die Welt international aus den USA? Und das ist so richtig diese Südstaatenfreundlichkeit, die man eigentlich kennt. Ja.
Und darüber haben wir auch schon oft gesprochen, ne? Ja. Also diese Freundlichkeit und diese Gastfreundschaft und so weiter, ja, definitiv. Wir springen mal zum Thema deines perfekten Tages, was wir ja hier immer machen, weil dann kannst du, glaube ich, die Restaurants alle unterbringen. Nicht alle. Aber bevor wir das so vorwegnehmen jetzt alles, sag uns doch mal, wie für dich ein perfekter Tag in Georgia aussehen würde.
Ja, da gibt's natürlich verschiedene. Also ich könnte jetzt einen Atlanta erzählen, dann gibt's noch unten an der
das
Küste, da kommen wir
springen,
noch an,
ne?
Ich springe auch hinterher. Ja. Aber in Savannah zum Beispiel würde ich jetzt sagen, also ich wache auf, habe in einen der superschönen Hotels in der Downtown geschlafen, also im historischen Downtown sozusagen. Zum Beispiel, da gibt's ein neues Indigo-Hotel, was ich total cool finde, sehr boutique-mäßig, ja. Und ich mache das auch ziemlich früh, weil ich finde, eine Stadt hat immer noch mehr Charme, wenn noch nicht so viel Hustle und Bustle ist. Ja? Mhm. Also wenn das Leben so ein bisschen erwacht, finde ich das, also gerade in Savannah ist es toll. Und dann gehe ich ein bisschen spazieren und habe ein super tolles Frühstück das heißt The Collins Quarter. Das ist so ein bisschen australisch inspiriert. Die haben eine tolle Terrasse. Und da würde ich mir dann einen Avocado-Toast und Tee bestellen. Mhm. Und nebenher praktisch so ein bisschen die Leute beobachten, wenn die ersten Studenten irgendwie zu den Kursen gehen oder so. Und dann würde ich in Savannah eine Stadtführung machen, und zwar mit einer Ikone in Savannah. Und zwar ist das ein älterer Gentleman, den erkennst du auch. Den siehst du auch, wenn du durch Savannah fährst oder läufst, siehst du den auch manchmal. Der hatte mal einen Hut auf und so ein ganz weißes oder pastellfarbenes Jackett an, also sehr dandy-mäßig, so wie man sich das vorstellt. Das, was er erzählt, ist aber auf der anderen Seite knallhart. Hm. Nämlich er benennt wirklich die gesamten, sagen wir jetzt mal, bösen Sachen, die halt in Savannah passiert sind. Zum Beispiel die ganze, richtig, die Geschichte mit dem Sklavenhandel, wie die Stadt praktisch entstanden ist, dass sie eben teilweise auch auf Friedhöfen gebaut ist und solche Geschichten. Also wirklich Insider-Sachen erzählt er. Und ich finde, dass immer dieser Kontrast ist so krass von diesem Südstaaten-Dandy, der dann aber im Endeffekt das gesamte System, ne, kaputt
zerlegt,
macht,
genau,
zerlegt.
Ja,
ja. Also richtig spannend. Und das geht meistens um die 2-2,5 Stunden. Und dann würde ich rausfahren an den Strand. Mhm. Also Savannah hat einen Strand. Savannah liegt eigentlich am River, und da, von da aus ist es auch entstanden. Aber innerhalb von 20 Minuten ist man von Savannah aus in Tybee Beach. Und auch in Tybee wurden sehr viele Filme gedreht. Also Magic Mike zum Beispiel oder die Neuauflage von Baywatch. Wie auch immer. Also traumhaft schön. Es gibt einen Leuchtturm, es gibt einen Pier, es gibt ganz viele nette kleine Shops. Mhm. Und auf dem Weg dorthin ist auch eins meiner Lieblingsrestaurants. Ich weiß nicht, ob man das noch als Geheimtipp bezeichnen kann, aber das heißt The Crab Shack, wo die Elite eat in their bare feet. Ja, also
ist sehr cool. Ja. Das musste ich erstmal nachvollziehen.
Genau, ja. Die Eliten barfuß. Und es liegt direkt am Marschland, hat eine super schöne große Terrasse, alles sehr rustikal mit Holz. Und Seafood ist ja in den USA, was man denkt, halt sehr viel frittiert. Ist es aber gar nicht. Also dort wird wirklich alles gekocht oder halt gesteamt. Mhm. Und da kriegst du dann wirklich diese großen Platten mit Shrimps und Krabbenbeinen und leckere Soßen dazu. Aber alles total relaxed.
Also ihr merkt, Carola ist auf jeden Fall ein Seafood-Fan.
Ich bin ein Seafood-Fan, ja. Also es gab auch schon die ein oder andere Eiweißvergiftung, die ich mir in den Vereinigten Staaten durchgehört habe.
Aber nicht in Georgia.
Nicht in Georgia, nein.
Nein, ja, aber finde ich, kann ich nachvollziehen, ist, bin tatsächlich auch da in der Richtung gerne unterwegs. Gerade da muss man einfach auch sagen, es ist eben nun mal frisch, es ist direkt aus dem Ozean und so weiter. Von daher, wenn man Seafood essen möchte, dann eben möglichst gerade in solchen Locations. Genau.
Ja, genau.
Dann geht es in den Nachmittag hinein.
Genau, da sind wir ja am Strand sozusagen und lassen uns da gehen ein bisschen baden und lassen uns die Sonne auf dem Pelz brennen. Und wenn ich dann zurückfahre nach Georgia, würde ich auf jeden Fall noch einen, nach Savannah, würde ich auf jeden Fall noch einen Stopp einlegen. Das liegt nämlich auf dem Weg. Zwei Sachen. Zwei der besten Fotostops, die es überhaupt in Georgia gibt. Mhm. Das eine ist die Warm Slow Plantation. Und das ist eine alte Plantage. Allerdings ist das Plantagenhaus nicht mehr zu besichtigen. Aber was man besichtigen kann, ist die große Allee mit unzähligen Eichenbäumen. Mhm. Und das ist einer der beliebtesten Spots, einfach weil es so ein ikonisches Bild ist. Und wenn man das sieht, man hat es bestimmt schon mal gesehen. Diese Allee mit diesen unzähligen Eichenbäumen und da hinten halt dieses kleine sozusagen Ruinchen von Haus. Und das andere ist der Bonaventure Cemetery. Und klar, Friedhöfe, wir kommen vielleicht später noch zum Thema, warum das sehr viel mit Savannah zu tun hat, Friedhöfe und so weiter. Aber das ist einer der schönsten, glaube ich, überhaupt weltweit. Ganz berühmte Leute sind da natürlich auch, für Savannah berühmte Leute sind dort begraben. Aber das ist eine Naturlandschaft mit schönen Kunstwerken, diesen Eichen, tollen Blumen und Sträuchern, die das ganze Jahr über auch blühen. Mhm. Und Johnny Mercer ist dort begraben zum Beispiel. Teilweise hat man dann auch einen Blick auf den Fluss. Mhm. Und da würde ich auf jeden Fall einen Fotostopp einlegen. Also bei diesen beiden Sachen, wenn man zum Beispiel dann Tybee Island eben macht. Und ja, wenn ich dann wieder zurück in Savannah bin, klar, Nachtleben. Ne? Also unbedingt die Bars.
Ist das auch so ein Südstaaten-Flair, dass da sozusagen so an jeder Ecke irgendwie auch Live-Musik ist und so weiter? Oder ist das ist das mehr so dann Richtung Louisiana und so weiter zu finden?
Also an jeder Ecke Live-Musik würde ich nicht sagen. Savannah hat, ich finde, da fühlt sich, Savannah ist eine Gartenstadt. Also da spielt sich sehr viel draußen ab und da kann es schon mal sein, dass man dann auch an der Ecke mal ein Trio sieht von Leuten, die ein bisschen was darbieten, aber ich würde es jetzt nicht vergleichen mit anderen Musikstädten. Also da gibt es andere Städte, wo ich in Georgia hinfahren würde für Musik und Live-Musik. Da würde ich zum Beispiel nach Athens und Macon fahren. Da kommen wir noch drauf. Das sind die beiden großen Musikstädte in Georgia, weil es auch beides natürlich Studentenstädte sind und sehr viele Musiker daherkommen. Ja. Savannah ist eher bekannt für dieses, ich gehe auf eine Rooftop-Bar, da spielt dann ein cooler DJ, ich habe einen genialen Blick über den Fluss. Also dafür ist Savannah eher abends bekannt. Eins von meinen super Tipps wäre, wenn man mit Freunden unterwegs ist und mal so ein bisschen sich die Seele aus dem Leib brüllen möchte.
Was Jetzt man bin ja ich bei, gespannt.
Was man bei Live-Musik ja manchmal dann, da hört man ja dann eher zu. Aber was ich echt witzig finde, ist, da gibt's am Fluss in Savannah ist die Ausgehmeile, das ist die River Street. Das sind so alte Kottenhäuser, wo früher die Baumwolle gelagert wurde und die sind alle umgebaut worden in Shops und Restaurants und Clubs. Und da gibt's The Smiling Duo Pianos, heißt es. Und das ist eine Combo. Die spielen praktisch auf Wunsch, was man möchte. Natürlich auch die eigenen Songs, aber Coverband, typisch Coverband-mäßig. Und wir wissen das ja alle, das ist wie in Bayern im Bierzelt, ne? Wenn du irgendeinen Song hörst, den du schon mal kennst und du magst ihn, dann singst du mit. Ne? Und das geht dort jeden Abend, geht da die Post ab. Also das ist unbedingt ein Tipp, was man machen sollte.
Ja. Wir sind schon fast am Ende.
Nein!
Du hast jetzt noch mal 2-3 Minuten Zeit zu sagen, was haben wir vergessen, worüber müssen wir unbedingt noch sprechen, wenn wir über Georgia gesprochen haben.
Okay. Also ich würde sagen, die Golden Eyes hatten wir. Es gibt eine Insel, die ich noch kurz erwähnen muss, das ist das Cumberland. Das ist eine der schönsten Inseln überhaupt. steht unter Naturschutz, gehört aber noch den Carnegies. Das ist die einzige von diesen Golden Isles, wo man nur mit der Fähre hinkommt. Mhm. Und man sollte es als Tagesausflug machen. Man kommt dort praktisch rüber. Früh fährt die Fähre von St. Mary's aus. Abends nimmt man oder nachmittags nimmt man die Fähre wieder zurück. Und die gesamte Insel ist praktisch nur Sand, alte Eichen mit wirklich tollen Alleen, die man ablaufen kann. Ruinen von der Carnegie-Familie, die da mal ihre Paläste drauf hatten. Und Sandstrand, so weit das Auge reicht. Und das Coole ist, dass man wirklich, die Leute sind limitiert. Man kann nur campen, es gibt keine Hotels auf der Insel. Das heißt, wenn man wirklich mal weg von allem will, sollte man dahin. Es gibt Wildpferde, Gürteltiere. Es ist einfach nur ein Traum. Ja. Und die andere Sache, die auch gar nicht so weit weg ist, wenn man von St. Mary's aus einwärts fährt, kommt man an die Okefenokee-Sümpfe. Also das sind die größten Schwarzwassersümpfe der USA, sagt man. Ich finde es aber so faszinierend, weil jeder hat schon mal von den Everglades gehört. Mhm. Aber Georgia hat eigentlich genau so ein Sumpfgebiet. Nur, dass wir dort nicht mit diesen großen Airboats, die so einen mega Lärm machen, rumfahren, sondern bei uns ist alles so ein bisschen kleiner und feiner. Und da macht man dann auf jeden Fall eine Tour. Das ganze Gebiet ist auch als Dark Sky Park zertifiziert. Und da macht man dann eine Tour, die ist geführt, gibt verschiedene Zugangsorte. Ich würde immer Folkestone empfehlen. Von dort aus kommt man dann zum Beispiel auch mit dem Kajak oder mit so einem kleinen Boot eben durch die Sümpfe. Seerosenfelder, Zypressen, es gibt 15.000 Alligatoren. Also wir haben das letzte Mal, als wir dort eine Tour gemacht haben, haben wir dann, glaube ich, nach dem fünften oder sechsten Alligator haben wir dann aufgehört zu fotografieren, weil wir gesagt haben, ja, noch einer, okay. Ja. Und der war jetzt ein bisschen größer, okay. Ja. Ja, also. Aber wirklich, wirklich schön. Also das muss man auch unbedingt mitnehmen. Und natürlich südlich von Atlanta gibt es ein Stretch. Wenn man das als Rundreise macht, könnte man jetzt zum Beispiel sagen Cumberland Island, eben Savannah, die Golden Isles, Cumberland, dann rüber an die Okefenokee-Sümpfe und von dort aus dann hoch nach Macon und Athens, hatte ich ja schon erwähnt, die Musikstätte. Zwischen diesen Städten gibt es allerdings ganz viele so ganz kleine so Towns. Madison, Milledgeville sind zum Beispiel einige, wo es Südstaatenvillen gibt. Da klappt dir echt die Kinnlade runter, weil die so traumhaft schön sind, ohne dass es jetzt Plantagen sind. Das sind die Stadthäuser von diesen Baronen gewesen, aber selbst diese Stadthäuser sind unglaublich toll mit diesen großen weißen Säulen oder Pastellfarben. Die Gärten sind alle total schön gemacht. Also
Wahnsinn. Ich glaube, cool. Es gab noch keinen Podcast, wo ich so wenig zu sagen hatte irgendwie, was aber total gut ist. Also man hört dir total gerne zu und du sprudelst vor Wissen über Georgia, was total cool ist. Wir können den Podcast aber nicht beenden, ohne einmal noch die traditionelle Geschichte rauszuholen, die dir in Georgia passiert ist oder irgendwas Lustiges oder was dich besonders bewegt hat. Schieß los.
Da muss ich wieder zurück nach Savannah, weil ich war da 2018 und 2018 haben sie in Savannah einen, sagen wir mal, neuen Direktor des CVB bekommen.
Mhm, also des Fremdenverkehrsamtes.
Des Fremdenverkehrsamtes, genau. Und ich sollte mich also bei diesem Direktor vorstellen. Hatte vorher noch eine Tour durch die Stadt, wo ich mir neue Dinge angeschaut habe. Unter anderem war ich auch an diesem Vormittag im Prohibition Museum. Das ist das erste Museum in den USA, was sie in Savannah direkt im historischen Viertel aufgemacht haben, wo es eben um die Prohibitionsgeschichte geht, warum man eben keinen Alkohol trinken durfte und so weiter. Richtig cool gemacht. Unter anderem haben die am Ende einen Speakeasy, also eine Flüsterbar. Und wenn man also beim Ticketpreis, glaube ich, $5 drauf zahlt, kann man sich dann in dieser Speakeasy Bar einen Drink genehmigen. Mhm. Der Clou ist, dass das alles Originaldrinks sind aus den 20er Jahren, auch in Originalgläsern. Also wirklich, die haben die im ganzen Land zusammengesammelt. Und ich habe, glaube ich, einen French 57 oder 75 getrunken, irgendwas mit Gin, Champagner und Contro oder so. Also wirklich richtig heavy. Mhm. Gut, man muss dazu sagen, draußen warm, drinnen kalt. Mhm. Ich, also diesen Drink, auf die Uhr geschaut, so, scheiße, ich habe gleich meinen Termin, was mache ich denn jetzt, ja, so blöd, musste auch noch ein Stückchen laufen dann von dem Museum zu meinem Termin und kipp mir also diesen Drink hinter die Binde und gehe aus diesem Museum raus und beim Rausgehen sehe ich, dass da Plastikcups aufgestapelt sind und ein nettes Schild weist mich darauf hin, dass Savannah eine der wenigen Städte in den USA ist, wo man Alkohol auch draußen auf der Straße trinken kann. Ich hätte mir also diesen Drink nicht innerhalb von 2 Minuten hinter die Binde und ich hätte es ja wissen müssen. Ne? Also ich meine, ich vertrete diese Stadt. So, habe mich also tierisch geärgert, bin raus, Sonne knallt. Ich kam also bei meinem Termin mit meinem Chef an und war so ein bisschen neben der Spur. Ja, aber das werde ich nie vergessen. Und so werde ich auch nie vergessen, dass man in Savannah wirklich in jeder Bar, im Restaurant einfach seinen Drink sagen kann, hey, ich möchte einen To-Go-Cup. Und dann bekommt man den und darf praktisch
und kann auf der Straße
trinken.
Genauso wie man es in Deutschland übrigens auch darf. Und man weiß ja eigentlich, aus den USA darf man es nicht. Man muss es eben oft, selbst eigentlich, wenn man Alkohol kauft, in Papiertüten mit sich führen und so weiter. Also interessanter Funfact. Ey, Carola, du hast so viel erzählt. Vielen, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights über Georgia. Wir sind jetzt schon am Ende, leider. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir, auch wenn ihr von mir diesmal nicht so viel gehört habt. War das mega cool, mega viele Informationen. Wenn wir euch ein Angebot dazu zusammenstellen sollen oder so, schreibt mir gerne eine Mail oder in die Kommentare. Wenn ihr mehr wissen wollt, beantworte ich jederzeit gerne. Wir können natürlich auch gerne nochmal an der Stelle sagen, dass man natürlich auch bei der Carola immer gerne Material über Georgia bestellen kann. Und nochmal zur Erinnerung, klickt gerne auf die Glocke und subscribe, damit ihr informiert werdet, wenn neue Podcasts rauskommen und neue Videos. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast und bis bald.